Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe mit zwei ungewöhnlichen Bühnenabenden. In Chemnitz wurde die Oper Rummelplatz uraufgeführt nach dem Roman von Werner Breunig, eine Geschichte aus der Provinz über die Aufbaujahre der DDR. Und in Weimar findet an diesem Wochenende das sogenannte Equinoctium statt. Vier klassische Bühnenstoffe an zwei Tagen, ein echtes Mammutprojekt. Also heute Abend Penthesilea und Der zerbrochene Krug als Musiktheater, am Nachmittag Goethes Stella. Und wir sprechen über die israelische Filmbranche, die im Gaza-Konflikt doppelt unter Druck steht. Da gibt es Boykottforderungen von außen, von der internationalen Filmwelt, und Fördergeldsperren von der eigenen Regierung. Jüngstes Beispiel ist der preisgekrönte Film Hayam, das Meer. Das alles in den kommenden 55 Minuten Fazit. Das Kulturhauptstadtjahr hat in Chemnitz heute Abend einen musikalischen Höhepunkt erlebt. Es kam dort nämlich eine Oper zur Uraufführung, die extra beauftragt wurde, komponiert von Ludger Vollmer. Das Libretto hat Jenny Erpenbeck geschrieben, ja. Und die Romanvorlage, die könnte in die Chemnitzer Region kaum besser passen, weil sein Autor in Chemnitz geboren wurde und die Handlung in einem erzgebirgischen Uranbergwerk verortet ist. Rummelplatz von Werner Breunig, 2007 posthum erschienen und dann als Meisterwerk gefeiert. Das also heute Abend in der Chemnitzer Oper. Für Fazit war unser Kritiker Georg Kasch dabei. Hallo erstmal.
Hallo.
Für alle, die den Roman nicht kennen, worum geht es denn in dieser Geschichte?
In Rummelplatz geht es um junge Menschen, die sind so in ihren 20ern, die arbeiten im Uranbergwerk der Wismut. Und das ist eine unglaublich harte und gefährliche Arbeit, die ist aber sehr gut bezahlt. Und frei fühlen sich diese Bergwerker nur auf dem Rummelplatz, daher der Titel. Und es gibt den freiheitsliebenden Peter, die Kellnerin Ingrid, den intellektuellen Christian, die selbstständige Ruth und dann noch ihren Vater, einen alten Kommunisten, der hat so das Herz am rechten Fleck. Aber es gibt auch die Bonzen, die nur in Worthülsen reden. Und Breunig zeigt, wie dieser neue Staat an seiner ideologischen Starrheit zu scheitern droht. Der Breunig, der schreibt ja wirklich so richtig satt. Das ist eine Sprache, die ist schnörkellos, reich, als würde er mit der Hand durch die fruchtbare Erde fahren. Und das hat Erpenbeck in ganz poetisch knappe Verse übersetzt, die sich sehr für eine Vertonung eignen. Und vor allem hat sie einen Epilog hinzu erfunden, der spielt Anfang der 90er. Und der zeigt, dass alle, außer Christian, der ist dann plötzlich Professor, durch die Abwicklung der Wismut verlieren oder schon längst gestorben sind.
Also eine Ergänzung in der Zeit kurze Zeit nach dem Mauerfall. Das Ganze inszeniert von Frank Hilprich, ein erfahrener Musiktheaterregisseur. Was macht er denn mit diesem Stoff?
Also erstmal inszeniert das auf so einer nahezu leeren Bühne. Die Wände und der Boden, die wirken, als wenn hier gerade Erzschlacke geronnen wäre. Und hier lässt Hilprich die Handlung die meiste Zeit in Zeitlupe an uns vorbeilaufen. Das hat manchmal extrem poetische Wirkung, weil die Kostümbildnerin Gabriele Rupprecht, die hat auch wirklich tolle Kostüme gemacht, teilweise sehr realistisch, teilweise aber auch sehr ins Karikaturhafte überspitzt. Da gibt es die Kellnerinnen, die sehen aus wie Drag Queens, dann gibt es die grauen Herren, die wirklich so grau sind, wie man sie sich nur vorstellen kann. Dann gibt es wunderbare Massenszenen. Aber man muss schon sagen, dass auf die Dauer diese Zeitlupe dann doch so ein bisschen ermüdet.
Und ist das ein Stück, das mit Humor gespickt ist, oder hat es eine Düsterheit? Also was ist die Atmosphäre?
Die Atmosphäre ist eher düster. Also man könnte sich da, also da steckt schon auch Humor drin in diesem Roman, aber jetzt nicht unbedingt in der Libretto-Fassung. Und der Humor steckt, wenn dann, eher auf der musikalischen Ebene. Aber auf der Bühne ist das eher so eine getragene Stimmung und durch diese Zeitlupe eben so wirklich so ein bisschen zerdehnt. Es gibt zum Beispiel diese zentrale Rummelplatz-Szene, in der diese große Schiffsschaukel eine wichtige Rolle spielt, weil sich eben nur in dieser Schaukel alle frei fühlen. Und da kommt der Witz und auch die Zuspitzung, die da drin steckt, hier auf der Bühne gar nicht so richtig raus.
Ja, und was passiert da musikalisch?
Musikalisch passiert da jede Menge. Also es gibt, die russische Nationalhymne ist eingewoben, Märsche sind eingewoben, das Volkslied, ich weiß nicht, was soll es bedeuten, ist eingewoben. Der Ludwig Vollmer, der gehört ja zu den deutschen Komponisten, denen Genregrenzen ganz egal sind. Und der hat keine Angst vor Tonalität. Das klingt manchmal wie Britten, das klingt manchmal wie Schostakowitsch. Und wie Erpenbeck ist er in der DDR aufgewachsen und man hat schon den Eindruck, dass diese besondere Osttradition mit Komponisten wie Siegfried Matthus oder Georg Katzer gerade bei diesem Stoff eine Rolle spielt. Und manchmal klingt das auch wie die Volksoper aus dem 19. Jahrhundert. Auch Pop ist dabei. Und vielleicht können wir mal kurz reinhören in die große zentrale Rummelplatz-Szene. Also, da hat man ja schon den Eindruck, das hat so ein bisschen was von einem sozialistischen Realismus in der Musik. Und das klingt natürlich toll und das verbindet sich mit dem Libretto zu einem wirklich erlebenswerten Abend. Nur manchmal ist man so ein bisschen, fragt man sich, warum es so viele Momente gibt, in denen nur gesprochen wird. Denn dann wirkt es dann doch wieder so ein bisschen sehr opernhaft.
Also eigentlich wäre mehr Musik schöner gewesen, beziehungsweise der eigentliche starke Teil des Abends ist die Musik, ja?
Genau, absolut.
In Chemnitz hat ja auch ein neuer Generalmusikdirektor mit diesem Abend seinen Einstand gegeben, nämlich Benjamin Reiners. Ist ihm das gelungen?
Ja, Reiners, der war ja vorher in Kiel und schon da hat er mit den Buddenbrooks eine Oper von Ludger Vollmer uraufgeführt. Und das ist ja nicht nur eine äußerst wirkungsvolle Musik, sondern auch wahnsinnig dankbar fürs Orchester, denn er greift wirklich ganz ins Volle. Es gibt da die großen Streicherszenen, es gibt wahnsinnig viel Perkussionssachen und das ist süffig, das ist wild und natürlich spielt hier das Orchester das wahnsinnig gut.
Es ist auch wohl so, dass im Anschluss an jede Vorstellung eine Diskussionsrunde gegeben wird. War das heute Abend auch schon der Fall?
Nee, das beginnt erst mit der zweiten Vorstellung. Aber ich halte das grundsätzlich für eine sehr gute Idee, da zurückzublicken und auch nach vorne zu schauen. So heißt es jedenfalls in der Ankündigung. Denn in Rummelplatz brennt ja auch deshalb irgendwann die Hütte, weil die Jugend nicht gehört wird. Und dabei gibt es im Roman viele Menschen, die wirklich wirklichkeitsnahe Vorschläge haben, wie die neue Gesellschaft funktionieren kann. Und ein Gespräch darüber, was schiefläuft und was wie besser werden kann, das könnten wir ja auch jetzt gebrauchen.
Georg Kasch über die Uraufführung von Rummelplatz im Theater Chemnitz. Die Oper nach dem Roman von Werner Breunig. Nächste Vorstellung, die ist am 28. September. Und ich sage Georg, vielen Dank.
Gerne.
Israel setzt seine militärische Offensive trotz weltweiter Kritik in der Stadt Gaza fort. Und klar sind im eigenen Land kritische Stimmen auch nicht mehr erwünscht. Das zeigt das jüngste Beispiel aus der israelischen Filmbranche. Die Regierung hat gerade die staatlichen Mittel für den wichtigsten Filmpreis des Landes, den Ophir Award, gestrichen, weil ihr die Prämierung eines auf Arabisch und Hebräisch gedrehten Films missfallen hat. 5 Ophirs hat dieser Film über einen Jungen im Westjordanland bekommen. Wie das einzuordnen ist und unter welchem Druck die Filmszene in seiner Heimat derzeit steht, das hat der israelische Filmwissenschaftler Nir Färber vor der Sendung hier im Gespräch erläutert. Er ist derzeit in Berlin in der Programmleitung des jüdischen Filmfestivals Berlin-Brandenburg. Good evening, nice to have you here on the show.
Thank you, nice to be part of the show.
Bleiben wir zunächst bei diesem preisgekrönten Film, der ja insgesamt 5 Ophir Awards bekommen hat und damit ja auch automatisch israelischer Oscar-Kandidat ist. Was macht die Geschichte dieses Filmes für die israelische Regierung so brisant?
Well, I think that first of all, we need to understand, you are right, like let's talk about the plot a bit. The plot is about a young
Ja, also man muss erstmal so ein bisschen vielleicht verstehen, was die Mengenlage ist. Und natürlich haben Sie recht, lassen Sie uns erstmal ein bisschen was über diese Geschichte des Films erzählen. Es geht um einen 12-jährigen Jungen, der in den besetzten Gebieten lebt, ein Palästinenser. Und er möchte mit Freunden erstmalig ans Meer. Also dafür muss er dann natürlich nach Israel. Und aus Gründen, die man nur versteht, wenn man den Film gesehen hat, trennt er sich dann von seinen Freunden und muss diesen Weg alleine zurücklegen. Es ist eine Form von Abenteuer, ein risikohaftes Abenteuer, damit er endlich das erste Mal ans Meer kommt. Und dieser Film steht in einer Tradition, in einer kritischen Tradition des israelischen Kinos. Und ich würde sogar sagen, der ist gar nicht so politisch. Der ist eigentlich eher eine humanistische Geschichte. Aber es gibt eben, wie gesagt, diese kritische Tradition des israelischen Kinos. Und genau dagegen hat wahrscheinlich der Kulturminister etwas. Er will damit eigentlich das israelische Kino oder eine Strömung des israelischen Kinos angreifen. Weil Palästinenser gezeigt werden, weil es eine Kritik an der israelischen Armee in diesem Film gibt und weil man sich kritisch damit auseinandersetzt. Und ich vermute, dass der Kulturminister den Film überhaupt nicht gesehen hat, sondern dass es eine populistisch-politische Entscheidung ist, jetzt zum Boykott des Films aufzurufen und überhaupt zum Boykott der U4-Preisvergabe.
It's a very political or populist or pop-political gesture to call for a boycott of this film.
Und was halten Sie von diesem Film?
As I said before, I think it's very smart in the way, first of all, it portrays.
Ja, also es ist wirklich ein sehr sehenswerter Film und der zeigt eben auch, und da ist er sehr schlau, er zeigt einfach so eine menschliche Geschichte. Und natürlich kann man sich mit einem Jungen identifizieren, ganz egal, wo man nun politisch steht. Und auch die Kinomittel, die dieser Film benutzt, sind sehr realistisch. Also das wirkt gar nicht wie eine Fiktion, sondern wirklich so mitten aus dem Leben. Und es ist eben auch eine Kritik. Und das ist auch diese Tradition des israelischen Kinos, eben zu zeigen, dass die israelische Gesellschaft ungleich ist. Dass jemand, der aus solchen Verhältnissen kommt, ein palästinensischer Junge, eben nicht die gleichen Möglichkeiten hat, die Israelis haben. Und von daher ist das eben ein Film, der einen sehr berührt. Es ist meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr guter Film. Und er zeigt eben auch diese zwischenmenschlichen Beziehungen und was es heutzutage bedeutet, zu überleben, auch in einer Gesellschaft, die nicht immer gerecht ist.
I would also want to add something about the production of this film.
Und lassen Sie mich vielleicht noch bitte was hinzufügen. Dieser Film ist eigentlich auch ein Beispiel dafür von seiner Produktionsgeschichte, dass Israelis und Palästinenser durchaus noch miteinander kooperieren können und auch in einer sehr polarisierten Gesellschaft. Und es gibt eben diese Zusammenarbeit. Hier werden eben auch, hier sind palästinensische Schauspieler, hier sind arabische Israelis, der Regisseur wiederum ist ein jüdischer Israeli und es ist trotzdem ein sehr gelungenes Beispiel für eine gelungene Zusammenarbeit.
And the director, which is Jewish Israeli.
Okay, das heißt also, diese 5 Awards, die dieser Film bekommen hat, die halten Sie für durchaus berechtigt. Und das ist keine politische Entscheidung aus der Filmbranche heraus, kein explizit politisches Statement.
Well, you know, I cannot say like positively right. I'm only saying here my ideas about the film.
Nun, ich habe hier meine Meinung geäußert und meinen Standpunkt, aber natürlich reflektieren Preise auch immer eine gewisse Stimmung. Und es ist aber auch so, dass auch andere Filme zum Beispiel, die nominiert worden sind, wie Ken, also Yes von Nadif Lapid, das ist ja auch ein sehr, sehr kritischer Film Israel gegenüber. Und deswegen denke ich, dass The Sea, also der Film, der jetzt gewonnen hat, hätte immer diese Preise gewonnen, ganz egal von seiner Zeit. Aber natürlich reflektieren Preise und auch Filme, die für sich für Preise anbieten, immer auch einen gewissen Moment, ein gewisses Momentum.
But I do feel that in every year, every other year, I think that film would have won anyway.
Jetzt hat die israelische Regierung ihre Konsequenzen gezogen, und zwar mit dem Argument, ein solcher Film zersetze die Motivation der kämpfenden Soldaten. Wie wirkt sich denn jetzt, Nir Färber, die Streichung der Fördermittel auf die Filmszene aus? Das ist ja nicht nur eine Bestrafung für diesen Film, sondern es ist sozusagen ein groß angelegter Coup, der sich vermutlich heftig auswirken wird.
Ja, yeah. We shouldn't like put it aside. This is a big threat for the entire film industry. But
also lassen Sie uns jetzt nicht zu sehr politisieren. Es war ja auch schon so, dass auch schon im Vorfeld dieser neuerlichen Entscheidung es Stimmen gab, dass man die O4-Verleihung auch mehr auf eine unabhängige Förderung stellen sollte. Und ich denke, das wird auch gelingen. Das Problem ist eigentlich, es liegt eigentlich hier sehr viel tiefer. Es besteht ja nun eine wirkliche Bedrohung auch auf die Unabhängigkeit der Filmbranche. Und das kann natürlich dazu führen, dass es eine Form von Selbstzensur gibt. Das ist das wirkliche Problem. Und wie in Deutschland ist auch die israelische Filmförderung, die besteht aus einer öffentlichen Förderung. Da sitzen Kommissionen. Es gibt Leute, die darüber entscheiden, wer welche Gelder bekommt. Und was jetzt die Regierung vorhat, ist ja ein anderes System. Und da besteht ja auch die Gefahr, dass man jetzt eher populärere Filme beispielsweise fördern wird und nicht mehr die kritischen Filme. Aber wir wissen ja überhaupt nicht, ob im nächsten Jahr überhaupt noch diese Regierung da ist. Aber wie gesagt, die große Bedrohung besteht eben einfach darin, dass die Unabhängigkeit des Denkens, dass die Kunst eigentlich auch mit angegriffen wird und dass es zur Form von Selbstzensur kommen kann.
You shouldn't threaten the freedom of thought and independence of the film industry.
Sie sprechen von Bedrohung, das ist auch ja sehr naheliegend. Haben Sie, Nir Färber, da auch schon erste Beispiele, wo Sie Stimmen aus der Branche hören, die sagen, okay, den Film mache ich nicht oder diesen Plot erzähle ich nicht? Also gibt es da schon erste Anzeichen dafür, dass man sich im vorauseilenden Gehorsam beugt?
I think that these things is happening underground. I think it's like the tensions are from, I think it's happening already.
Nun, wie gesagt, da ist eine Bedrohung, die ist natürlich da. Aber man darf eben auch nicht vergessen, es dauert ja Jahre, einen Film zu produzieren. So eine Produktionszeit geht ja auf 1 bis 2 Jahre. Das heißt, wir werden jetzt sofort natürlich noch keine Konsequenzen sehen. Da muss man mal abwarten, was in 1 bis 2 Jahren geschieht. Und man muss eben auch hinzufügen, dass die Filmförderung in Israel absolut unabhängig ist. Die werden sich dieser Bedrohung so schnell nicht beugen. Das wird nicht passieren. Es gibt eine größere Bedrohung und das ist der internationale Boykott des israelischen Kinos, vor allem wenn es um Koproduktionen geht, dass viele Länder vielleicht nicht mehr bereit sind, das israelische Kino zu koproduzieren. Das ist also etwas, was die wahre Herausforderung zurzeit darstellt für das israelische Kino, also das Unabhängige. Und sicherlich haben Regisseure das schon alles im Kopf, was jetzt so an Bedrohung ausgesprochen worden ist, aber die Mehrheit wird auf gar keinen Fall nachgeben. Die Mehrheit
der Filmmaker in Israel wird nicht aufgeben.
Wie würden Sie denn die Stimmung in der Branche beschreiben?
Well, I think that the main vibe now in the film industry is.
Ja, also wenn es jetzt um die Stimmung geht, würde ich sagen, dass schon die Mehrheit der israelischen Filmschaffenden auch depressiv ist, was die derzeitige Lage angeht. Also man spürt schon diese unglaubliche Spannung. Man ist auch sehr pessimistisch, wenn es um die Zukunft geht. Und das hat natürlich mit den jüngsten Entscheidungen von Netanyahu und seiner Regierung zu tun. Man spürt eben auch, wie die gesamte israelische Gesellschaft, was für eine Spannung sie lebt. Und wie gesagt, der israelische Film wird sozusagen von zwei Fronten bedroht. Einmal aus dem Inland heraus, durch diese Boykottanrufe, durch diese sehr bösartigen Verleumdungen, die auch in Teilen der Presse dann geschehen, aber eben auch aus dem Ausland, wenn große Teile der internationalen Filmwelt zurzeit zum Boykott israelischer Filme aufrufen. Und ich muss sagen, ich bin ein Israeli, der auch irgendwo davon betroffen ist, aber ich lebe nicht mehr in Israel zurzeit, ich lebe im Ausland und ich habe sehr viel Verständnis für das, was die israelische Film-Community die zurzeit umtreibt, aber ich habe natürlich auch ein gewisses Verständnis für das, was hier gerade auch im Ausland von der internationalen Filmgemeinschaft gefordert wird.
I can understand the atmosphere and the perspective of the film community abroad as well.
Nir Färber, haben Sie eine Ahnung, was jetzt mit dieser Oscar-Nominierung passieren wird?
That's a good question. I think that even though the film might look as a political film or the right film to choose, I think that this.
Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Und obwohl dieser Film, wie ich schon erwähnt hatte, eigentlich kein offen politischer Film ist, ist es zurzeit, glaube ich, eine Art von Tabu, einem israelischen Film irgendeine Form von internationaler Aufmerksamkeit zu geben. Und von daher, denke ich, sind die Chancen des Films sehr gering. Und ich habe jetzt auch schon andere Filme aus anderen Ländern gesehen. Man muss auch aus dem rein professionellen Standpunkt sagen, es gibt auch sehr viele gute andere Kandidaten, um jetzt sozusagen in die engere Auswahl für die Oscar-Nominierung zu gelangen, also auf die Shortlist beispielsweise. Und es ist aber schon so, dass dieser Film es wirklich verdient hätte, weltweit gezeigt zu werden, weil er ja verdammt ist, sozusagen von Israel selber, von Teilen der israelischen Gesellschaft natürlich. Und dieser Film, wenn man das von einem Film überhaupt sagen darf, ist das Opfer einer gewissen Situation geworden, dass eben jetzt auch die internationale Filmgemeinde eben zum Boykott israelischer Produktionen aufgerufen hat. Dieser Film ist überhaupt auch bisher gar nicht wahrgenommen worden. Er ist auf gar keinem internationalen Festival gezeigt worden bisher. Und dabei ist das ein Film, der eigentlich das Gegenteil beweist, weil es ist ein Film mit hauptsächlich palästinensischen Schauspielern, in dem mehr Arabisch geredet wird als Hebräisch. Also eigentlich ist es ein Film, der eine andere Aufmerksamkeit verdient hätte.
And that is part of the reason of the boycott from the international community, the film community. I think that the fact that this is an Israeli production.
Der israelische Filmwissenschaftler Nir Ferber über die Filmbranche seines Landes, die in doppelter Zange ist derzeit. Danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Thank you, Nir. Anfang des Jahres erreichten uns dramatische Bilder aus Kalifornien. Pacific Palisades, der Nobelvorort von Los Angeles, stand in Flammen und bedroht von den tagelangen Waldbränden war auch die Stipendiatenvilla Aurora, das frühere Zuhause von Leon und Martha Feuchtwanger. Aber es blieb wie durch ein Wunder unversehrt, obgleich es von Rauchschäden gereinigt werden musste. Der Garten und die Gebäude sind frühestens im nächsten Frühjahr wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Villa Aurora ist deshalb in ein temporäres Heim gezogen, wo sie auch ihr 30-jähriges Bestehen feiert. Wie steht es in diesen Zeiten eigentlich um den transatlantischen Kulturaustausch, hat sich unsere Autorin Kerstin Zilm unter anderem gefragt.
Can you just tape down the edge?
Letzte Vorbereitungen in der O-Town House Galerie. Zwei Eingänge, zwei Stockwerke, labyrinthartige Treppen, ein Atrium mit Brunnen und vielen Pflanzen. Ein wenig erinnert das an die Villa Aurora. Beide wurden in den 1920er Jahren gebaut. Die Galerie allerdings nicht am Pazifik, sondern 30 Kilometer weiter östlich, nahe Downtown Los Angeles. Galerist Scott Cameron Weaver freut sich, Stipendiaten und Stipendiatinnen der Villa ausstellen zu können.
Die Kunstwelt ist auch sehr weit auseinander hier in L.A. Die Galerien sind woanders und das ist dann schon wichtig, hier in der Galerie zu holen. Das ist eine wichtige so Verbindung zu dem Rest der Kunstwelt auch in L.A.
Die Verbindung zwischen Villa Aurora und der Galerie besteht, seit eine Stipendiatin dort eine Einzelausstellung hatte. Es gab Pläne, öfter zusammenzuarbeiten, doch erst als die Villa nach den Feuern ein temporäres Zuhause für den Auftakt ihrer 30-Jahr-Feiern suchte, wurden diese umgesetzt. Die Werke der Ausstellung haben alle einen direkten Bezug zur Villa Aurora, sagt deren Programmdirektorin Friedel Schmoranzer.
Die haben wir vor allem ausgewählt eigentlich mit Arbeiten, die das Arbeiten in der Villa Aurora widerspiegeln sollen, aber auch die Umgebung Los Angeles einfangen. Und zum Beispiel wird es auch einen Film zu sehen geben, wie Fern Liberty Kallenbach-Campbell tuftet und stickt in unserem Garagenstudio, was man eben jetzt nicht besuchen kann. Man wird Ausschnitte sehen können des Murals, was in der Villa angebracht wurde von Joram Schön.
Das Wandgemälde hat nur leichte Rauchschäden erlitten, kann aber derzeit auch nicht vor Ort gezeigt werden. Der visuelle Künstler und Filmemacher Joram Schön brachte stattdessen ein Buch von Kurzgeschichten mit Bezug zum Mural mit.
Also man sieht hier, ist jetzt zum Beispiel hier einfach so ein CVS-Drugstore in East Los Angeles, was früher mal ein Movie Theater war. Also es geht auch ganz viel immer um Architekturen, die früher mal was anderes waren und dann für jetzt was Neues genutzt werden.
Textilkünstlerin Kallenbach-Campbell wollte zum 30-jährigen Villa-Jubiläum ihr Triptychon aus von L.A. inspirierten Wandteppichen über dem Kamin im Wohnzimmer der Feuchtwangers aufhängen. Dass sie jetzt in einer Galerie in Downtown L.A. hängen, zeigt aus ihrer Sicht, wie widerstandsfähig Gemeinschaften von Künstlern und Künstlerinnen sind. Auch weil ab jetzt Stipendiatinnen und Stipendiaten der Villa jedes Jahr die Möglichkeit bekommen, in der O-Town House Galerie auszustellen.
Ich finde, es ist einfach wirklich toll, dass, obwohl es so viel Rückschläge gab, so eine Kollaboration trotzdem zustande kam, die auch in die Zukunft wirken wird. Und jeder kennt das O-Town House, also was will man mehr?
Klaus Pockrand, der als Villa Aurora Stipendiat Los Angeles mit dem Rat erkundete, sieht eine große Chance, über die Galerie ein breiteres Publikum zu erreichen. Der grafische Künstler zeigt bei der Jubiläumsausstellung abstrakte Fotografien.
Ich habe hier in L.E. mit Lichtstimmungen Bilder gemalt, also den Fotoapparat bewegt und damit Formen erschaffen und aus unterschiedlichen künstlichen Lichtquellen dann malerische Strukturen entstehen lassen.
Hello, L.A.
Ein besonderes Highlight der Auftaktveranstaltung wird die Aufführung von Jodlerin Doreen Kutzke mit Andrew McGregor sein. Kutzke lernte den Dudelsackspieler bei ihrem Villa-Aufenthalt kennen. Sie sind nun ein Duo, Jodel Roar. Überschattet werden die fröhlichen Feierlichkeiten von der politischen Lage in den USA. Achim Monet, dessen Werke ausdrücklich politisch sind, ist nicht angereist. Er wollte sich nicht potenziellen Verhören bei der Einreise oder der Gefahr einer Ausweisung aussetzen. Monets 3D-Modell der Villa Aurora wurde ohne ihn in der Galerie installiert. Die Direktorin der Kunststiftung Sachsen-Anhalt, Manon Bourzian, hat schon viele Stipendiaten und Stipendiatinnen zur Villa Aurora geschickt. Derzeit gäbe es aber kaum Bewerbungen für Programme in den USA. Sie ist beunruhigt.
Weil ich finde, auch egal wie die Zeiten sind, wie schwierig und komplex, muss man in der Kunst weiterarbeiten und etwas zusammen machen. Und deshalb fand ich diese Einladung der Villa Aurora, jetzt hier dabei zu sein, wirklich großartig. Also wenn der Ort weg gewesen wäre, der so eng auch mit unserer eigenen Geschichte verknüpft ist, wäre das eine große Tragödie gewesen.
Die Villa Aurora in Los Angeles feiert ihr 30-jähriges Bestehen. Mal sehen, wie es mit dem Kulturaustausch über den Atlantik hinweg weitergeht. Äquinoctium, das bezeichnet die Tag- und Nachtgleiche, die wir zweimal im Jahr haben beim Wechsel der Jahreszeiten und in diesen Tagen eben wieder. In der Geschichte der Menschheit wurde das immer wieder als besonderes Ereignis gefeiert. Ja, und da lässt sich vielleicht auch das Weimarer Äquinoctium-Projekt einreihen. Gestern und heute gab es am Nationaltheater gleich 4 Aufführungen klassischer Stoffe, morgen dann noch ein Konzert und im nächsten Frühjahr, wenn wieder Tag Nachtgleiche ist, wird dieses Mammutprojekt als Teil 2 fortgesetzt. Unser Kritiker Michael Lages war gestern bei Iphigenie, heute bei Goethes Stella und am Abend gab es dann eine Doppeloper Penthesilea und ebenfalls nach Kleist der zerbrochene Krug. Herr Lages, was ist das denn für ein Projekt? Einfach ein Paukenschlag der neuen Intendanz?
Der sich sowohl dem lokalen Hausgott widmet, mit Iphigenie und Stella, also Goethe, und gleichzeitig auch den Mitklassiker Kleist ins Visier nimmt. In diesen beiden Opern, Penthesilea, komponiert von Ottmar Schöck, einem Schweizer Komponisten, viel zu wenig bekannt, wie ich nach dem Hören heute finde. Der hat tatsächlich eine Art und Weise, diesen Kleist-Text zu übersetzen in Musik, die ist so massiv und gewaltig und mitreißend und sozusagen bis ins kleinste Detail gearbeitet. Das ist eine echte Wiederentdeckung. Gab es in Dresden mal, wurde dort mal gezeigt und auch ein paar Mal sonst. Aber jetzt ist es in einer wirklich sehr furiosen Inszenierung von Valentin Schwarz, dem neuen Teamintendanten in Weimar, zu sehen. Und dann die zweite Oper ist Ein zerbrochener Krug von Viktor Ullmann. Das ist nicht ganz unbekannt. Ullmann hat die Oper 1941, 1942 komponiert. 1944 haben ihn die Nazis in Auschwitz ermordet. Und er ist sozusagen eine der wesentlichen Stimmen dieser vernichteten Kompositionskultur, die Deutschland mitgeprägt hat bis in den Krieg. Und das ist eher eine Leichtigkeit, ein Abend, der durchaus auch ein bisschen swingt. Also Jazzfreunde kommen auch auf ihre Kosten und der ein bisschen halbgar eine Parallele zieht zwischen der bekannten Geschichte vom Dorfrichter Adam und einem Intendanten, der an einem Theater, das durchaus das Nationaltheater sein könnte, genauso übergriffig agiert wie Adam im Stück. Also tatsächlich ist die Klammer nur Kleist für diese beiden Opern und die Klammer ist Goethe für die beiden Schauspielproduktionen.
Mhm. Und Herr Lages, wo Sie jetzt gerade schon von der Musik gesprochen haben, schlage ich vor, wir hören mal rein in einen Ausschnitt aus dem Zerbrochenen Krug. Das ist also ein Ausschnitt aus dem Zerbrochenen Krug mit Musik von Viktor Ullmann. Herr Lage, Sie haben es schon angedeutet, zwei Komponisten, deren Werk man eigentlich zu wenig kennt. Was hält die musikalisch zusammen, beziehungsweise was ist die Idee dahinter, überhaupt diese beiden Stücke, diese beiden Oper zusammenzupacken zu so einem Abend?
Na, ich bin ziemlich sicher, dass die zentrale Idee Kleist ist. Und die Art und Weise, Kleist ist ja nun nicht automatisch und mit großer Regelmäßigkeit ein Opernstoff. Es sind tatsächlich zwei sehr rare Auseinandersetzungen von Komponisten mit dem Werk dieses in sich so fürchterlich zerrissenen Schriftstellers, Autors und ja, ich würde mal sagen, auch Philosophen, also speziell diese Penthesilea-Geschichte von den beiden kriegführenden Menschen, die eigentlich gleichzeitig im Lieben und Sterben, in Küssen und Bissen sozusagen die Erfahrung von Gemeinschaft erleben und die ist nicht lebbar für die beiden und das ist eines der verzweifeltsten und rätselhaftesten Stücke, die ich aber überhaupt kenne in der Theaterliteratur. Und das tatsächlich von so einem gewaltigen, kraftvollen Komponisten, wie es Ottmar Schöck offenbar gewesen ist. Das Stück ist von 1927 zu hören. Das ist schon ein Ereignis der besonderen Art. Und naja, und eben Kleist ist auch eine Vorlage für Viktor Ullmann gewesen. Da, das hat man, glaube ich, eben auch ein bisschen gehört, ist ein bisschen sozusagen die Nähe zur Showmusik jener Zeit durchaus zu spüren. Die ganze Ouvertüre, in der die Geschichte eigentlich schon mal erzählt wird, ist wie so ein, ja, wie so ein Film-Tingel-Tangel-Revue-Musik-Ereignis. Das ist ziemlich schön. Das ist auch ein bisschen leicht, viel, viel leichter als Schöck und macht aber die Geschichte nicht irgendwie kaputt, sondern bedient sie in ihrer Leichtigkeit, in der Komödie, die ja nun mal der zerbrochene Krug auch ist.
Und weil wir jetzt nur noch ein Minütchen haben, Herr Lages, sagen Sie doch noch kurz etwas zur Stella, die man heute Nachmittag sehen konnte.
Eine sehr kluge, schnelle und von sehr jungen Schauspielern und sehr intelligent aufgearbeitete Fassung, wie auch die Iphigenie am Abend zuvor deutlich aus weiblicher Perspektive erzählt. Also bei Iphigenie sind es gleich drei Iphigenien, die sich sozusagen in dieses, auf diese Harmonieinsel des Königs Thoas flüchten. Und bei der Stella ist es tatsächlich eine Liebe zu dritt, aber eigentlich zwischen den drei Frauen, die da mitspielen, also Cäcilie, Stella und Cäcilies Tochter. Sehr, sehr angenehme und kluge und überzeugende Schauspielerinnen und Schauspieler. Männer dürfen natürlich auch mitspielen, aber vor allen Dingen Handschriften, die zeigen, dass in dem Fall der weibliche Blick deutlicher in diesen Stücken zur Kenntnis gegeben werden soll, als das bisher der Fall war. Das ist ja ein Problem im Umgang mit Goethe immer gewesen. Frauen kommen bei ihm nicht so gut weg. Und in diesem Fall haben die jungen Regisseurinnen, das sind Miriam Ibrahim und Patricia Katica Bronic, tatsächlich diese Perspektive deutlich ins Zentrum gestellt.
Und im nächsten Frühjahr, Herr Lages, hören wir dann mehr über Teil 2 des Equinoctium-Projektes in Weimar. Vielen Dank Ihnen.
Dankeschön.
Neben den großen Bühnen, deren Premieren wir hier bei Fazit häufig besprechen, gibt es natürlich auch die unzähligen kleinen, die freien Bühnen mit freien Produktionen. Eines der wichtigsten Off-Theater im Ruhrgebiet ist das Prinzregent-Theater auf einem ehemaligen Zechengelände in Bochum, das nun eine neue Leitung hat. Sabine Reich war vorher an den Schauspielhäusern Essen, Bochum und Dortmund, aber auch immer wieder in freien Produktionen aktiv. Am Prinzregent-Theater will sie nun eine Kunst des Gemeinsamen etablieren, wie sie Stefan Keim erzählte.
Das Wetter spielt mit bei der Neueröffnung des Prinzregent-Theaters. Vor dem 100-Plätze-Theater stehen Sitzgelegenheiten und Buden, ein kleiner Jahrmarkt, in dem man sich nicht weissagen, aber wohlsagen lassen kann und in dem auf einer kleinen Bühne ArtistInnen durch die Luft fliegen. Common Ground heißt das zeitgenössische Zirkusstück, in dem Menschen Kartons auf den Köpfen tragen, Pyramiden bilden, ineinander verschlungen an einem Seil in die Höhe klettern. Das ist eine von vielen Aufführungen dieses Wochenendes, die umsonst und draußen stattfinden. Die neue künstlerische Leiterin Sabine Reich eröffnet mit einem Festival, das sie Marktplatz für utopisches Theater nennt.
Das Utopische an diesem Marktplatz ist, dass ich die Künste und alle Theaterformen wieder zusammenführen will. Was einmal getrennt wurde in ernstes, großes Theater und, naja, Unterhaltung, Zirkus auf der Straße. Für mich gehört das alles zusammen, ist alles darstellende Künste, ist alles wunderbar.
Bisher stand das Prinzregent-Theater im Kern für literarische Aufführungen, wobei die Schwerpunkte wechselten. Lange war hier die zeitgenössische Dramatik zu Hause, zuletzt war ein Faust mit einem dreiköpfigen Ensemble ein Dauerbrenner. Es gab einen Repertoirespielplan, der an ein kleines Stadttheater erinnert. Sabine Reich will die Tradition des erzählenden Theaters durchaus fortsetzen und plant im nächsten Jahr die erste Bühnenbearbeitung des Romans »Als wir Schwäne waren« von Behzad Karimkani, die Geschichte eines Jungen aus dem Iran im Ruhrgebiet, geprägt von Armut, Gewaltfantasien und Hip-Hop. Es gibt noch eine Menge weiterer Projekte.
Wir haben eine Bürgerinnenbühne, wo sehr viele verschiedene Menschen von verschiedenen Generationen sich erinnern, auch Bochumer Geschichten erzählen. Ich finde, dass wir sehr wohl stark erzählen, Geschichten. Aber dabei ist mir wichtig, dass es viele verschiedene Perspektiven sind.
Eine dieser Perspektiven ist die von Mohammad Karim Azir, einem Theatermacher aus Afghanistan, der nach Deutschland geflohen ist.
In Afghanistan, ich war so bekannt als afghanischer Charlie Chaplin, weil ich hatte viele komische Videos, die sind Silent Videos in YouTube und mit Millionen Klicken.
Doch in Deutschland wurde sein Abschluss an der Theaterakademie in Kabul nicht anerkannt. Er konnte kein Deutsch und fand keinen Job als Schauspieler, Pantomime oder Puppenspieler. Nun erzählt er seine Erlebnisse im Stück Karims Koffer, das im Oktober am Prinzregent-Theater Uraufführung haben wird.
Was passiert, wenn die Taliban kommt in 2021 in Afghanistan? Und wie habe ich von Afghanistan kommt nach Deutschland? Und was passiert mit mir in Deutschland bis jetzt? Und diese Geschichte ist ganz über mein Leben.
Dieses Stück wird mehrmals gespielt bis Ende des Jahres und vielleicht auch darüber hinaus. Sabine Reich will ein Repertoire aufbauen, aber gleichzeitig Gastspiele einladen. Nächstes Wochenende kommt die Performerin Mateja Medet mit ihrem rasanten Solo Fotzenschleim-Power gegen Raubtierkapitalismus.
Ich will was ausprobieren, vielleicht was es so noch nicht gab. Ich möchte nicht ein klassisches freies Produktionshaus sein, aber auch kein klassisches Stadttheater, und der Versuch ist so ein bisschen auch eine neue Form zu erfinden, einen hybriden Mix. Es soll was Organisches sein, was wächst.
Wachsen soll auch die Lecture-Performance Kompostfaust, die Leonie Jenning, Anne Tismar und Anais Urban für das Prinzregent-Theater entwickeln. Sabine Reich hat aus ihrer langen Zeit an verschiedenen Stadttheatern gute Kontakte, deshalb kommt Bühnenstar Anne Tismar ins Ruhrgebiet. Doch genauso wichtig ist für die neue Leiterin die Vernetzung in die Stadt, dass verschiedene Gruppen wie Omas gegen Rechts, aber auch Einzelne im Prinzregenttheater ein Zuhause finden können, auch wenn sie mal kein Geld haben, sich ein Ticket zu kaufen.
Die Kunst ist gemeinsam, nenne ich das. Und dabei geht es darum, dass Kunst eben nicht nur das ist, was auf einer Bühne passiert, sondern für mich ist der ganze Ort Prinzregenttheater ein Kunstraum, nämlich ein Ort der Begegnung, des Austauschs. Für mich ist auch Kunst oder eine Kunstform, wie wir Menschen zusammenbringen.
Sabine Reich, neue Leiterin des Prinzregenttheaters in Bochum, und es berichtete Stefan Keim. Die Kulturpresseschau am Samstag macht ja immer den Blick zurück auf die vergangene Woche, heute von und mit Arno Ozesek.
Natürlich waren sie in aller Munde und in allen Medien, aber nur die Tageszeitung würdigte den grandiosen Titelgewinn der deutschen Basketballer bei der Europameisterschaft auch im Kulturteil, genauer in der Taz 2, zuständig für Medien und Gesellschaft. Der Taz-Autor Jonas Kähler betonte, dass die deutschen Basketballer eigentlich gar nicht für Deutschland gespielt hätten und schon gar nicht für nationalen Stolz. Deshalb die barsche Überschrift: Kein Korb für Deutschland. Wir meinen, ein bisschen schwarz-rot-goldener Stolz war durchaus erkennbar, aber egal, feiern wir mit der Taz noch einmal die famosen Jungs. Dieses Team ist einfach so geil, das geht so weit über den Court hinaus, sagte Franz Wagner nach dem Finale. Das sind alles Brüder. Bei der Ehrung des All-Star-Teams trug Wagner das Trikot seines wirklichen Bruders Moritz, der das Turnier mit einem Kreuzbandriss verpasste, in der Videoschalte aus Kalifornien in diesem Moment aber zu Tränen gerührt war. Dass ein komplettes Team die Verbindung zueinander derart betont, ist im sonst so von individuellem Konkurrenzkampf und ego-getriebenen Leistungssport selten. Doch gerade die Gruppendynamik, die Chemie zwischen den Spielern, zeichnen diese Mannschaft aus und machen sie zu einem der ganz großen Teams der Sportgeschichte. Jonas Kähler in der Taz. Und nun müssen wir vom Erfreulichen zum Unerfreulichen kommen, das auch in der vergangenen Woche die Feuilletons regierte. In der Süddeutschen Zeitung erklärte der Zeithistoriker Timothy Garten-Esch, er sei nach einer Reise in die Vereinigten Staaten mit einer klaren Schlussfolgerung nach Europa zurückgekehrt. Die amerikanischen Demokratinnen und Demokraten, und damit meine ich die Anhänger der Staatsform, nicht die Mitglieder der gleichnamigen Partei, haben noch 400 Tage Zeit, um damit anzufangen, die Demokratie der USA zu retten. Wenn die Zwischenwahlen im Herbst 2026 einen Kongress hervorbringen, der beginnt, Präsident Donald Trump einzuhegen, bleiben weitere 700 Tage, um eine friedliche Übergabe der Exekutivgewalt vorzubereiten, die einzige Möglichkeit, die Zukunft dieser Demokratie zu sichern. Hysterische Übertreibung? Das würde ich sehr gerne glauben, aber während meiner 7 Wochen in den USA war ich jeden Tag erschüttert von der Geschwindigkeit und der brutalen Vorgehensweise Trumps bei seinem Angriff auf die vermeintlich gefestigten Normen der amerikanischen Demokratie und davon, wie schwach und verzweifelt sich der Widerstand gegen diesen Angriff darstellte. Timothy Garten-Esch in der SZ. Zu den brutalen Methoden des US-Präsidenten zählt der Druck auf missliebige Medien. Angesichts der Absetzung des Trump-Kritikers Jimmy Kimmel durch den Sender ABC betonte Michael Hanfeld in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die Liste der Verlustmeldungen wird immer länger. Jeff Bezos ruiniert die Washington Post. Fox News verbreitet in Trumps Sinne die größten Lügen. Das Wall Street Journal und die New York Times werden niedergeklagt. Das ist die Methode der Gleichschaltung, mit der Viktor Orban oder Recep Tayyip Erdogan in ihren Ländern unabhängige Medien erledigt haben. Jeder Einzelne, der seine Stimme erhebt, wird nicht nur mundtot gemacht, sondern kriminalisiert. Die Cancel Culture, die die Linke kultiviert hat, machen Trump und seine Anhänger zum Gesetz. Tatsächlich könnten wir mit Artikeln über die Trumpschen USA eine mehrstündige Presseschau beklemmend ausfüllen. Wir schließen diesen Komplex aber mit den Worten des Historikers Heinrich August Winkler in der FAZ. Ich glaube, so Winkler, dass trotz aller Untaten und Fehlentwicklungen das normative Projekt des Westens im Kern unbeschädigt geblieben ist. Trump und der Trumpismus werden nicht das letzte Wort der amerikanischen Geschichte sein. Vom politischen Schurken zum Schreibtischmörder, von Trump zu Putin. In der Frankfurter Rundschau stellte sich die Historikerin Anne Applebaum der Frage, ob es Putin gelingen könne, den Widerstand der Ukrainer zu brechen. Nein, entgegnete Applebaum, auch wenn man in Westeuropa Mühe hat, das zu verstehen, die Ukrainer und Ukrainerinnen haben gar keine Wahl. Wenn sie aufhören zu kämpfen, werden sie erobert und dann sterben oder leiden sie trotzdem. In den jetzt schon besetzten Gebieten der Ukraine verhalten sich die Russen wie die deutschen Nazis im Zweiten Weltkrieg in Polen. Sie haben ein Terrorregime errichtet, mit Massenverhaftung, Konzentrationslagern Folterung. Das würde in der ganzen Ukraine geschehen, falls Putin den Krieg gewinnt. Ein Applebaum in der FR. Und der Gaza-Konflikt? Sonja Zekri behauptete in der SZ nach der Lektüre des Buches »Der 8. Oktober«, auch die israelische Starsoziologin Eva Illouz scheitere daran, die Verwundungen beider Seiten zusammenzudenken. Dass Illouz Israel, Zionismus und Juden fast gleichsetzt und damit praktisch jede politische Kritik zum Antisemitismus macht, ist nur das eine. Dass sie für die inzwischen über 60.000 toten Palästinenser nur ein paar Nebensätze hat, aber wieder und wieder Mitleid gegenüber den jüdischen Opfern einklagt, befremdet mindestens ebenso. Irgendwann behauptet Illouz, der Zionismus sei von Grund auf antirassistisch gewesen, weil er eine Reaktion auf Verfolgung und Hass darstellte. Als könne eine Nationalbewegung, die die eigenen Leute schützt, sich nicht gegen andere richten. Scharfe Kritik an Eva Illouz von Sonja Zekri in der SZ. Und das titelte angesichts des Gesamtschlamassels die Wochenzeitung Die Zeit. Nie hat er so gefehlt wie jetzt. Gemeint war Albert Einstein, dessen letzte große Liebe Johanna Fantova die Gespräche mit dem Physiker in Notizen festgehalten hat, nun veröffentlicht im Heine Verlag. Der Wert dieser Protokolle, betonte Marlene Knobloch, liegt weder in den erotischen noch in den skurrilen Details aus Einsteins Privatleben. Sie liegt in Einsteins einzigartiger Rolle als Weltintellektueller. Politisch bin ich immer noch ein feuerspeiender Vesuv, sagt er eines Abends zu Johanna Fantova. Einstein wusste um die Zerbrechlichkeit der Zivilisation. Nun, zu dieser Erkenntnis kommen derzeit auch Menschen, die mit der Relativitätstheorie ihre Schwierigkeiten haben. Dennoch, oder gerade deshalb, bleibt eine Parole plausibel, die der SZ als Überschrift diente. Nicht verstecken, nicht verzagen.
Das war die Kulturpresseschau von Arno Orzesek. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.